Thema Fokus, das Thema für diesen Gottesdienst. Ich muss sagen, ich habe mir wirklich schwer getan mit diesem Thema, weil man so viel dazu sagen kann. Mir sind so viele Aspekte zu diesem Thema eingefallen und letztendlich habe ich drei kleine Bereiche rausgenommen, die für mich in meinem Glaubensleben ja zu diesem Thema einfach wichtig sind. Und ja, vielleicht ist da der ein oder andere Punkt für euch dabei. Und wir wollen, oder ich möchte starten mit einer Geschichte, und weil ich nachher noch so viel rede, wird mein Mann die Geschichte vorlesen.
Das Gleichnis vom rasenden Windhund und dem wilden Hundefresserstuhl. Eines sonnigen Morgens erlebte die malerische, kopfsteingepflasterte Hauptstraße von Guildford ein außergewöhnliches Spektakel. Ihre beschauliche Ruhe wurde vom lauten Jaulen eines Hundes und einem seltsamen metallischen Scheppern jäh durchbrochen. Ein Windhund kam um die Ecke geschossen, den langen Schwanz zwischen die Beine geklemmt. Inmitten von schreienden Passanten raste er hin und her, fast verrückt vor Angst, unerbittlich verfolgt von einem dieser billigen Bistrostühle aus Chrom. Der Stuhl, der am anderen Ende der Hundeleine hing, wirkte ganz wie ein lebendiges Wesen, wie eine tänzelnde Schlange, die hinter dem entsetzten Hund herjagte, ihn anfiel und biss. Vielleicht saß der Besitzer noch im Café, wartete in aller Unschuld auf sein Frühstück und ahnte nichts von der verzweifelten Situation seines vierbeinigen Freundes. Eine Bewegung muss schuld gewesen sein, dass der Stuhl ruckte, weshalb der Hund aufsprang, weshalb der Stuhl hüpfte, weshalb der Hund losjagte, weshalb der Stuhl einen Satz machte, weshalb der Hund jaulte, weshalb die Passanten schrien, weshalb der Hund immer hektischer raste, unablässig verfolgt von diesem schauerlichen Stück Metall und all diesen schreienden Fremden, die ihn zu packen versuchten. Je schneller er rannte, desto wilder wurde der metallische Verfolger, desto höher sprang er, desto härter schlug er auf, desto lauter knallte und schepperte und klapperte er auf dem Kopfsteinpflaster. Soweit ich weiß, ist der Hund noch heute auf der Flucht.
Ich vermute mal, dass wir alle solche Phasen kennen in unserem eigenen Leben, wo wir leben wie so ein rasender Windhund. Ich weiß nicht, vielleicht steckst du auch gerade mittendrin. Geplagt vielleicht auch von Ängsten, vielleicht von irrationalen Ängsten. Ich kenne das gut. Manchmal ist das Leben einfach chaotisch. Es ist übervoll, es ist zu voll, es ist hektisch. Oder es passieren einfach schlimme Dinge in der Welt, in unserem Leben. Und ja, wir fühlen uns einfach überfordert, ängstlich, erschöpft. Und wie es in der Geschichte so schön heißt, das Einzige, was diesem Hund geholfen hätte, wäre, wenn es wirklich jemand geschafft hätte, diese Leine zu packen und mit aller Kraft Sitz zu rufen. Sitz. Ich glaube, dass Gott auch uns immer wieder ständig zuruft, zuflüstert, Sitz. Innehalten, sich sammeln, zur Ruhe kommen, den Dingen wieder den richtigen Platz zuweisen, zu erkennen, der Stuhl ist nur ein Stuhl, es ist kein Monster, das mich verfolgt, sich fokussieren. Und so ist der erste Punkt in meiner Predigt, Fokus durch Stille. Es ist einfach mein großes Thema, deshalb kommt es heute wieder. Ich habe, glaube ich, im Januar schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, wir Menschen, wir sind einfach nicht dafür gemacht. Unser System, unser inneres System ist nicht geschaffen, dauerhaft Stress, Hektik, Angst auszuhalten. Wir schaffen das nicht. Wir sind nicht dafür geschaffen. Wir sind geschaffen für Ruhe und wir sind geschaffen für Ordnung. Und wir sind geschaffen ja für Wesen, die ja durch den Frieden Gottes erfüllt sind. Dieser bekannte Vers im Psalm 46,11: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Für seid still steht hier das lateinische Wort vacate. Und vacate, davon leitet sich zum Beispiel das Wort Vakanz aus. Vakanz ist ein freier Arbeitsplatz, ein unbesetzter Arbeitsplatz. Oder im Englischen vacation. Vacation heißt Urlaub. Das heißt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin, bedeutet, dass Gott uns einlädt, frei zu nehmen, frei zu machen, und zwar regelmäßig Urlaub zu machen von unserem Komplex, dass wir in allem die letzte Verantwortung tragen müssen. Ich glaube, so viele unserer Sorgen, unserer Ängste, unserer Orientierungslosigkeit, auch von Burnout, das kann einfach auch dem zugrunde liegen, dass wir Gott den Job abnehmen wollen. Dass wir denken, wir könnten unser Leben kontrollieren, dass wir denken, wir müssten über unsere Grenzen hinausgehen, die Gott uns eigentlich gesetzt hat. Und wir denken, wir müssten und wir könnten mehr tun, mehr wissen, mehr Aufgaben erfüllen, mehr kontrollieren, als uns zusteht, als Gott uns eigentlich zuteilt. Ich habe mal in einem Podcast den Satz gelesen: The more attached we are, the more anxious we are. Übersetzt, mehr oder weniger frei von mir übersetzt, je stärker ich gebunden bin oder mich hänge oder ja mich binde an Dinge, an andere Dinge als an Gott, desto mehr ängstlich bin ich. Wenn Angst da ist in meinem Leben, hat es meistens damit zu tun, dass ich mich zu stark an andere Dinge binde als an Gott. Und deshalb geht es im Glauben eigentlich ständig, dauerhaft um Detachment, also um Entbindung, um Loslösung und wieder Neubindung an Jesus. Ja, das Beste, was wir diesem Windhund in uns entgegensetzen können, ist dieses Sitz, die Stille. Und die Psalmen sind wirklich voll von dieser Weisheit. Und Sibylle hat ein paar Verse tatsächlich schon vorgelesen aus Psalm 27, Vers 3 und 4. Ich finde, es sind ganz starke Verse. Ich habe es nochmal in einer freieren Übersetzung. Und da steht, sagt David, ein mächtiges Heer umzingelt mich. Und dann das Verrückte, dennoch fürchte ich mich nicht. Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Der David, der kannte nur einen einzigen Weg, eine einzige Methode, um seiner Angst Herr zu werden. Und es war still zu werden und Gott ansehen. So lange ihn ansehen, so lange in seiner Gegenwart verharren, nur dann kehrt wieder Friede ein. Ich habe euch noch eine andere Metapher mitgebracht. Und zwar habe ich neulich gehört, fand ich super faszinierend, weil ich das noch nie vorher davon gehört habe. In den 90er Jahren wurde in Arizona in USA ein riesiger Gebäudekomplex erstellt. Namens Biosphäre 2. Das Ziel des Experiments war, ein in sich geschlossenes, autarkes, unabhängiges Ökosystem zu errichten, das lediglich Sonnenenergie von außen bekommen hat. Ansonsten war das wirklich versiegelt und alles, was die Menschen zum Leben gebraucht haben, Sauerstoff, Nahrung, Wasser, alles wurde innerhalb dieses Ökosystems erzeugt. Es war einfach ein Experiment, um zu zeigen, dass Leben vielleicht auch mal auf einem anderen Planeten möglich wäre. Aber schon nach 6 Monaten fing an, dieses Ökosystem zu kippen. Der Sauerstoff war nicht genug, die Wissenschaftler bekamen gesundheitliche Probleme, sind abgemagert, es wurde nicht genug Lebensmittel hergestellt. Der soziale Druck innerhalb des Teams wurde so groß, in diesem Mikrokosmos und so unerträglich, dass das Projekt abgebrochen wurde und dieses Siegel zur Außenwelt eben durchtrennt werden musste. Biosphäre 2 sollte eigentlich ein Symbol werden für Unabhängigkeit und stattdessen wurde es ein Gleichnis dafür, wie unfassbar abhängig wir eigentlich sind. Der John Ortberg sagt, immer wenn du siehst, wie Leben gedeiht, liegt es daran, dass es Nahrung von außen bekommt. Die Menschen, die dieses innere Strahlen haben, die diesen Frieden in sich tragen, das sind die Menschen, die Nahrung von außen bekommen. Und im Gegenzug, immer dann, wenn es in meinem Leben anfängt zu brodeln und zu gären, wenn Angst sich einschleicht, wenn Freude und Friede abhanden kommt, wenn ich die Kontrolle verliere, wenn Angst vorherrscht, dann habe ich vielleicht aus den Augen verloren, dass ich nicht dafür geschaffen bin, in einem autarken, unabhängigen System zu leben. Und dann müssen wir uns wieder durchlässig machen für Gott. Wir müssen dieses Siegel durchtrennen und wieder Nahrung von außen bekommen. Und ich glaube, die beste Art und Weise, wie das geht, ist wirklich Stille zu suchen und das Gebet. Stille mit Jesus, sag ich, ist lebensnotwendig. Mein Lieblingsautor, der Pete Greig, der schreibt es recht drastisch. Ich will es so deutlich wie möglich sagen. Deine Seele schreit nach einer tiefen Begegnung mit Christus. Und wenn dein Glaube noch über Jahre weiter gedeihen soll, wenn er die kommenden Zeiten der Finsternis und des Schmerzes überstehen soll, wenn du Jesus auf reichere und erfülltere Weise erkennen und von ihm erkannt werden möchtest, wenn du auch da noch mit ihm zu tun haben willst, wo Worte unbedeutend sind, um der liebevollste Mensch zu werden, den er sich wünscht, musst du in deinem übervollen Leben Raum schaffen für regelmäßige Meditation, Stille und Gemeinschaft mit Gott. Das waren jetzt sehr viele Nebensätze, ne? Wie kann das aussehen, ganz konkret? Und ich kann euch da auch nur von dem erzählen, wie ich versuche, das in meinem Leben einzubauen. Und viele von euch haben da wahrscheinlich schon wunderbare Möglichkeiten eingeübt, wie sie das leben können. Ich zum Beispiel habe meinen Lieblingsplatz im Haus. Wenn die Kinder und mein Mann in der Früh aus dem Haus sind, dann habe ich meinen Sessel am Fenster und da habe ich jeden Morgen meine Verabredung mit meinem Kaffee und mit Gott. Und Kaffee hilft mir, weil Kaffee macht mich glücklich und ich verbinde das, was mich glücklich macht, mit dem, der mir Leben schenkt. Und manchmal ist es so, dass ich dabei tatsächlich nur atme. Das klingt total unspektakulär, ist es vielleicht auch. Aber ich hatte Zeiten, wo ich wirklich eine halbe Stunde lang nur meine Sorgen ausgeatmet und den Frieden Gottes eingeatmet habe. Manchmal lese ich über Wochen hinweg immer den gleichen Psalm und meditiere den, kau den durch und mache das zu meinem Psalm, mache den zu meinen Worten. Zurzeit liebe ich eine Gebets-App, die nennt sich Lectio 365, ist leider nur auf Englisch und Spanisch verfügbar, kommt hoffentlich bald auf Deutsch raus und die führt mich jeden Morgen durch eine Gebetsroutine, weil manchmal ist so viel Chaos in meinem Kopf, dass mir eine Struktur hilft, an der ich mich entlanghangeln kann. Phasenweise gehe ich jeden Morgen mit Gott spazieren. Vielleicht irgendeinem Vers aus der Bibel, aber dann brauche ich Bewegung und brauche die Natur, um mich mit Gott zu verbinden. Es gibt eine Gebetsform, die nennt sich das Willkommensgebet. Ich habe es euch ausgedruckt und draußen liegt es im Eingangsbereich. Wer möchte, kann sich das mitnehmen. Und da gibt es einen Satz ganz am Ende dieser Gebetsform und die finde ich so stark. Da steht: Ich lasse los meine Sehnsucht nach Anerkennung, Kontrolle und Sicherheit und umarme das Leben so, wie es gerade ist. Ich überlasse dir meine Illusion von Kontrolle, mein Hingezogensein zu anderen Dingen als allein zu dir. Und ich vertraue dir. Eine andere Form, wie ich nicht jeden Abend, aber immer wieder versuche, meinen Tag zu beenden, ist mit einer anderen Gebetsform. Auch die liegt draußen, das ist draußen. Das ist das Examen oder das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, so heißt es. Das ist eine Gebetsform von Ignatius von Loyola. Und es ist so eine wunderschöne Form, den Tag, die Freuden und vielleicht auch die Last des Tages am Abend Gott wieder zurückzugeben. Es gibt so viele kreative Arten, Stille mit Gott zu suchen. Aber immer, immer kostet es mich was. Und es ist meine Zeit. Vielleicht klingt es jetzt irgendwie stressig für dich und du denkst, boah, jetzt muss ich in meinen übervollen Alltag irgendwie noch mehr reinquetschen. Aber eigentlich sollte genau dagegen das Gegenteil der Fall sein. Vielleicht sind es 20 Minuten weniger Digitales. Und dafür 10 Minuten, 20 Minuten mehr Stille. Und es ist nicht nur wissenschaftlich bewiesen, sondern auch von so vielen Jesus-Nachfolgern bezeugt. Wer die Stille sucht, regelmäßig, lebt entspannter und ruhiger und gelassener. Mein nächster Punkt, der mir in Bezug auf Fokus wichtig ist, ist Fokus durch Dankbarkeit und durch Lobpreis. Lobpreis. Vielleicht kriegen manche, die so in den 90er Jahren nicht auf diese Lobpreiswelle aufgesprungen sind, irgendwie jetzt so ein bisschen die Krise und haben so massenmanipulierte Menschen vor Augen, die alle die Hände heben. Aber Lobpreis ist so viel mehr als moderne Lieder singen und die Hände heben. Ich persönlich, ich muss sagen, ich kann fast nicht mehr sitzen, wenn ich singe. Weil mein Körper, meine Seele, alles ist eins und mir hilft es total, wenn ich mit meinem Körper ausdrücke, was in meiner Seele ist oder was ich wünsche, was in mir ist. Aber Lobpreis ist so viel mehr. Lobpreis bedeutet aus meiner Sicht, ich inhaliere, ich atme, ich singe, ich spreche, ich erfülle den physischen Raum, das Gebäude, aber auch meinen inneren Raum, mein Denken, mein Fühlen mit Wahrheit. Die Wahrheit darüber, wer Gott ist und was er über mich denkt und wozu er in der Lage ist. Lobpreis bedeutet, ich fokussiere mich auf die Realität des Königreichs Gottes. Und das ist ganz besonders dann wichtig, wenn das, was uns in der sichtbaren Wirklichkeit gegenübersteht, das, was wir faktisch vor Augen haben, wenn all die Bedrohung vielleicht um uns rum uns suggeriert oder uns einreden möchte, dass es mächtiger ist als Gott. Und ganz besonders dann muss ich mich auf die Wahrheit Gottes fokussieren. In der Lesung haben wir diesen Text gelesen aus Apostelgeschichte 4. Die Vorgeschichte von dieser Geschichte ist die, dass nach Pfingsten durch die Jünger ganz viele Zeichen und Wunder geschehen, völlig verrücktes Zeugs passiert da und es ist natürlich den Führern der Juden ein Dorn im Auge und sie verhaften Petrus und Johannes und bedrohen sie heftig. Und es war nicht einfach nur irgendeine Bedrohung, sondern den beiden war tatsächlich bewusst, das könnten sie mit ihrem Leben bezahlen, wenn sie so weitermachen. Und ja, auf jeden Fall werden sie wieder freigelassen und sie rennen zur Gemeinde und berichten ihnen von dem, was passiert ist gerade eben und von dieser Bedrohung, die sie erlebt haben oder ja, erleben. Aber anstatt von dieser sichtbaren Bedrohung beeindruckt zu sein, verankern sie sich in der unsichtbaren Realität Gottes. Und das tun sie, indem sie sich in Lobpreis flüchten. Ich habe immer über diese Verse irgendwie drüber gelesen, aber wir lesen es nochmal gemeinsam. Da steht, mit lauter Stimme beteten sie. Das war das allererste, was sie getan haben. Du großer Herrscher, Du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum und mit allem, was darin ist. Das heißt, sie rufen aus, wer Gott ist. Sie machen sich klar, sie malen sich wirklich vor Augen, wer hier eigentlich an ihrer Seite steht. Sie fokussieren sich auf Gottes Macht und auf Gottes Kraft. Und dann beten sie erst weiter. Und als sie fertig gebetet haben, dann heißt es, da bebte die Erde und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes frei und unerschrocken. Lobpreis schafft Fokus. Und Lobpreis kann wirklich dieses Gebäude aus Angst und Sorge zum Einsturz bringen. Aber Lobpreis und Dankbarkeit ist oft auch ein Opfer. Im Alten Testament wird vom Dankopfer gesprochen, in Hebräer wird von einem Lobopfer gesprochen. Opfer deshalb, weil es mich manchmal etwas kostet, weil ich mich vielleicht überhaupt nicht danach fühle, weil das, was ich sehe, der Mangel um mich herum, so groß erscheint. Und dann, ja, ist es so gut, wirklich so lange die Wahrheit Gottes auszusprechen, bis unser Blick wieder wegrückt vom Problem und hin zum Problemlöser. Von daher kann ich nur sagen, höre so viel Lobpreis wie möglich. Und das kann die Matthäus-Passion sein, das können die Lieder von den Obros sein, das kann klassischer Lobpreis sein. Aber das sind nicht einfach nur Lieder, sondern da steckt wirklich eine geistliche Kraft drin. Genauso auch in der Dankbarkeit. Wenn ich mich abends ins Bett lege und ich mache das auch häufig mit meinen Kindern, dann ja, danke ich oder danken wir für jeden Finger meiner Hand, danke ich Gott für eine Sache, die ich an diesem Tag dankbar bin. Und wenn es die kleinste Kleinigkeit ist, für den Kaffee, für das saubere Bett, in dem ich schlafen darf, für das Gespräch mit der Kassiererin. Oh, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, heißt es im Psalm 103. Denn Dankbarkeit und auch Lobpreis, das erzeugt ein Empfinden von Fülle. Und Undankbarkeit, egal wie es uns geht, erzeugt ein Empfinden von Mangel. Und ich glaube, wir können sehr viel mitentscheiden, in welchem Land wir leben wollen, im Land des Mangels oder im Land der Fülle. Johannes Hartl sagt, Lobpreis ist der bewusste Akt, den inneren Blick auf Gott zu richten und seine Schönheit und Größe wichtiger zu nehmen als alles Dunkel und alle Sorgen. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet hatte, hatte ich dann schon einen schönen dritten Punkt vorbereitet und war eigentlich schon fertig und habe dann zu meinem Mann gesagt, oh, irgendwie, ich glaube, ich muss das nochmal abändern. Der Punkt ist der, dass es mich irgendwie nicht in Ruhe gelassen hat, was in Lauben auch ja an schrecklichen Dingen passiert ist in den letzten Monaten. Und ich glaube, dass es viele Leute, vielleicht das ganze Dorf, wirklich auch schwer erschüttert hat. Und ob es jetzt das ist oder irgendwelche anderen Themen im Leben, ich weiß nicht, wie leicht oder schwer es euch fällt, offen und ehrlich mit dem umzugehen, was in euch ist, was da für Gedanken und Fragen und Zweifel und Klagen vielleicht auch sind. Und welche Räume es gibt, um das auch rauszulassen. Die wenigsten von uns tun sich leicht damit, sich jemandem anzuvertrauen oder mitzuteilen, wie sehr man eigentlich auch am Kämpfen ist. Und deshalb habe ich meinen letzten Punkt ausgetauscht und ihn dennoch genannt, Fokus auf dennoch. Und damit auch verbunden Fokus auf Ehrlichkeit. Wie wichtig die Klage ist, ohne geschönte Worte. Ich lese ein paar Sätze vor von Jeremia. Und diese Sätze, die grenzen eigentlich schon fast an Gotteslästerung. Wenn jemand von uns so reden würde, würde man sagen, das kannst du doch nicht sagen. Das geht doch nicht. Da steht, immer nur traf mich Gottes Faust Tag für Tag. Von allen Seiten schließt er mich ein. Er umstellt mich mit Bitterkeit und Qual. Ich kann um Hilfe schreien, so viel ich will. Mein Rufen dringt nicht bis an sein Ohr. Er hat mir den Weg mit Steinen versperrt, sodass ich ständig in die Irre gehe. Wie ein Bär hat er mir aufgelauert. Wie ein Löwe in seinem Hinterhalt. Das ist radikale Ehrlichkeit, ganz ehrliche Gefühle, die es in die Bibel geschafft haben. Und genauso auch in ganz vielen Klagepsalmen. Ich erinnere mich noch, als ich in einer sehr langen, sehr schweren Phase an eine Situation, wo ich mich ins Badezimmer geflüchtet habe und ein Kissen mitgenommen habe und wahrscheinlich eine halbe Stunde in dieses Kissen reingeschrien habe und Gott angeschrien habe und ihm gesagt habe, Gott, ich bin so enttäuscht von dir. Ich bin so frustriert von dir. Ich bete und es passiert nichts. Ich habe das Gefühl, auf dich ist kein Verlass. Du hältst dich nicht an deine Versprechen. Oder ein anderes ehrliches Gebet, das habe ich mal in einem Podcast gehört von einer Frau, die einfach echt mit Gott gerungen hat. Und da sagt sie, Gott, wenn das deine Art und Weise ist, wie du deine Freunde behandelst, dann wundert es mich nicht, dass du so wenig hast. Vielleicht klingt es zu respektlos für dich. So können wir doch nicht mit Gott reden. Aber wenn Menschen wie Jeremia oder David es sich erlaubt haben, so mit Gott zu reden, dann glaube ich, dürfen auch wir so ungefiltert und ehrlich mit Gott reden. Und ich glaube, dass es genauso wichtig ist, auch ehrlich vor Menschen zu sein. Das muss nicht die große Menge sein, das kann wahrscheinlich auch gar nicht die große Menge sein, aber vielleicht ein vertrauter Mensch. Ich war total beeindruckt, weil vor ein paar Wochen hat bei uns im Gottesdienst Ollis, also von meinem Mann Olli, der ehemalige Kollege, gepredigt und er arbeitet beim Weißen Kreuz und hält ja viele Vorträge über Themen wie Homosexualität und Pornografie und was auch immer. Und dann steht er vor 120 Leuten und erzählt all diesen Menschen, dass er jahrelang in Pornografiesucht gefangen war. Und es hat mich so beeindruckt, diese Ehrlichkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Raum einige Männer saßen, für die das wie so eine ausgestreckte Hand war und diese tiefe Sehnsucht war, oh, was wäre, wenn ich mich einem Menschen anvertrauen könnte, ohne verurteilt zu werden. Oder eine andere Situation. Ich habe meinen Mann gefragt, ob ich das sagen darf. Er hat ja gesagt. Wir hatten vor ein paar Jahren im CVM eine wirklich harte Zeit in Nürnberg mit echtem Spaltungspotenzial, mit ganz viel Manipulation, mit Streit. Es war wirklich, die Situation war zum Reißen gespannt. Und dann gab es diesen Moment, wo Olli vor der Mitarbeitergemeinschaft stand mit Tränen in den Augen und einfach gesagt hat, Leute, ich kann nicht mehr, ich kann so nicht mehr weitermachen, es zerreißt mich, ich gehe dran kaputt. Und dann war wieder so viel Gnade da und so viel Barmherzigkeit und aufeinander zugehen und Zuspruch und Gebet. Jesus hatte nie ein Problem mit innerer Zerbrochenheit oder mit Schuld, die bekannt wird. Er hatte nur ein Problem mit denjenigen, die selbstgerecht waren, voller frommer Fassade, voller Härte im Herzen. Dennoch, ich denke, das große Geheimnis des Glaubens mitten in diesem Zweifel oder in dem Nebel, wie Sibylle das so ausgedrückt hat, das liegt in diesem Wort dennoch oder auch bleiben. nicht auf der Straße stehen bleiben in dem Bild, aber dieses Bleiben an Jesus. Vielleicht ist es so, dass wir wollen eigentlich leben, wir wollen aufatmen, aber alles ist wie so verschüttet unter so einer dichten Eisdecke. Aber mitten hinein flüstert Gott, bleib und lass mich los, denn ich lass dich auch nicht los. Und dann ist dieses Dennoch, vielleicht jedes kleine Wort, das ich in der Bibel lese, jedes Gebet, das ich flüstere, und wenn es noch so wütend ist, oder jedes sich überwinden, doch in den Gottesdienst zu gehen, doch in den Hauskreis zu gehen, wie so ein kleiner Lichtstrahl, der diese Eisdecke Tropfen und Tropfen zum Schmelzen bringt. Im Psalm 73 heißt es, als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren, wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Dennoch bleibe ich immer bei dir. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, Gott, du hältst mich, du bleibst mir für immer. Und so war es auch bei mir, als ich damals im Badezimmer in dieses Kissen geschrien habe, damit es meine Kinder nicht mitkriegen. Und eine halbe Stunde habe ich gewütet und geheult und alles rausgeschrien und irgendwann habe ich alles gesagt. Und dann wurde es irgendwie so ganz still in mir. Und in diese Stille hat Gott reingeflüstert und hat gesagt, Barbara, ich bin da. Ich bin hier, jetzt. Und ich weiß doch, ich habe zurückgeflüstert und habe gesagt, Gott, ich will dir wirklich vertrauen, ich will es wirklich. Aber es ist so schwer. Aber ich kann auch niemals ohne dich leben, niemals. Ich will dir glauben, hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht, was für dich vielleicht gerade dran ist. Vielleicht ist es höchste Zeit für Stille. Vielleicht ist es dran, aus diesem Land des Mangels auszubrechen und in das Land der Fülle zu kommen. Lobpreis und Dankbarkeit. Vielleicht ist es auch Zeit, wieder sich auf dieses Dennoch zu stützen und zu sagen, und trotzdem bleibe ich dran. Für ehrliche Klage, sich jemandem anzuvertrauen. Ich schließe mit einem Vers aus Hebräer 10, Vers 23. Ich habe ihn heute Morgen gelesen und dachte, boah, das passt so gut. Und da steht, haltet an Gottes Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen. Und lasst uns durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Amen.